so wie der Roger Federer damals Basel seinen 10. und somit auch seinen letzten ATP-Titel gefeiert hat, feiern wir heute auch unsere 10. Folge von Sip & Charge. Gehen wir rein.
Sip & Charge. Inside Tennis. Ein Tennis-Podcast präsentiert von Tennis Schweiz.
Ja, du hast gesagt, Lukas, wir feiern La Decima und wir sind dankbar für alle, die weiterhin zuhören oder auch die letzten 10 Folgen oder jetzt die 10. Folge von uns verfolgen. Und auch dankbar für die paar hundert Hörer, die wir hatten. Und wir freuen uns weiter, euch auf den Verlauf zu mitnehmen. Und gehen jetzt in die Gegenwart zurück und nehmen das Turnier, das ATP und WTA Masters in Madrid unter die Lupe, wo ich gerne mal mit einem Highlight würde anfangen, wo mich wirklich überrascht hat. Und wo ich muss sagen, die WTA-Tour hat mich in den letzten 2 Wochen wirklich beeindruckt. Ich muss sagen, das Hammerfinale, das wir hier gesehen haben von der Aryna Sabalenka und der Iga Świątek. Was meinst du da dazu? Ich meine, wir haben hier ein paar Stats rausgesucht, die der Lukas gerade präsentiert. Sind schon heftig. Also, du hast das Gefühl, jetzt ist gerade ein Rekord und Stat nach dem anderen gebrochen worden. Kannst du uns mal ein bisschen mehr dazu sagen und die Hörerinnen und Hörerinnen mitnehmen?
Ja, Świątek wieder eine, die ja, auf Erfolgsspur oder auf Rekordjagd ist. Sie ist die jüngste Spielerin seit Martina Hingis im Jahr 2000, die 10 WTA Tour Level Finals erreicht hat.
Auf Sand, ja. Also auf einfach Sand-Turnier ja. Gerechnet, genau.
Und ja, sie ist jetzt an 29 Masters angetreten. Sie hat 9 davon gewonnen, was eine Erfolgsquote von 31% spricht.
Crazy.
Und das ist eigentlich der beste Wert seit der Einführung vom Format von der Master-Turnier seit 2009. Das ist eigentlich schon eben ein Drittel von den Turnieren gewonnen, die sie mitgemacht hat. Oder muss auch mal so zuerst mal arbeiten. Und sie ist auch die erste Spielerin, also von Männern und Frauen, wo in den 2000er geboren ist und 20 Titel geholt hat.
Zum Beispiel vor einem Alcaraz, vor einem Rune, vor einem Sinner.
Ja, unglaublich ist das. Aber wie gesagt, ist das Frauenfinale in Madrid ein riesen Highlight gewesen. Aber man hat es, also, oder wie das ganze Turnier auch schon von der WTA, man hat es auch schon ein bisschen gesehen vom WTA-Finale in der letzten Folge, also vom Finale in Stuttgart, wo wir in der letzten Folge darüber geredet haben. So.
Stimmt, ja.
Ja, es war wirklich sehr beeindruckend, wirklich ein cooler Match gewesen, auch mit coolen Punkten. Mir fällt noch, also mein Highlight-Punkt aus dem Spiel ist noch der eine Vorrat, den aus dem deutsch gesagt Kraut hinten, aus dem Eck, das Sabalenka sie voll durchzieht und noch schön quer übers Netz in die Decke zieht, Longline.
Mit der letzten Möglichkeit noch das rausgekratzt, was es braucht.
Genau, ja, und auch von der Dramatik war natürlich absolutes Highlight gewesen, oder Sabalenka, wo der mehrere Matchspiele hatte, aber am Schluss eben, wie wir es schon letztes Mal thematisiert haben, das beste Tennis oder Świątek und meistens, ja, wenn sie es wirklich braucht, in Drucksituationen. Und ja, hat sie ja jetzt in dem Match schon eindrücklich gezeigt. Also ja, war wirklich sehr überrascht gewesen von dem.
Ist übrigens erst das 4. Mal gewesen, wo ein WTA Masters-Final im entscheidenden Tiebreak im 3. Satz entschieden wird. Also auch das, ja, lange ja. Nicht mehr passiert. Zeigt, wie eng das es ist. Zeigt auch, wie so ein dort auch bei den Frauen, ich würde sagen, ein Big Three entsteht. Ich rede jetzt von diesen zwei und der Rybakina. Auch die Rybakina, eine, die unter Druck sehr gut spielt, kommen wir nachher gerade noch dazu. Und es war der längste WTA-Final aller Zeiten gewesen. 3 Stunden und 11 Minuten.
Ja, also wahrscheinlich auch gefühlt einer der längsten Grand Slam-Matches auf der WTA-Stufe. So lange gehen es eigentlich nur im Grand Slam gefühlt.
Klar, stimmt, ja.
Auch dort nur 3-Satz-Format oder so, aber dort ist es eher noch, am liebsten noch eng oder Dramaturgie. Ich würde es behaupten, so. Sonst siehst du eigentlich ja, jetzt nicht allzu lange Duell allgemein unter den Frauen. So.
Voll. Ich finde auch, es spricht für Qualität, wenn ein Match so lange gespielt wird. Und sind es beide nicht Spielerinnen, die mega verzögert, weißt du, vor dem Aufschlag oder wie eine, sagen wir, Djokovic 20 Mal den Ball prellt, bevor er aufschlägt, oder ein Nadal, der überall rumzupft. Das ist einfach nicht gewertet, sondern einfach, das ist Fakt, wenn der Nadal spielt, können er 2 Sätze, 2 Stunden gehen. Und das muss nicht so knapp sein.
Wir haben ja bei seinem ersten Rundenmatch gesehen, aber zu dem kommen wir ja auch noch.
Genau. Was sonst noch bei den Frauen war, ich habe mit Rybakina, wie ich gesagt habe, mega beeindruckt, die war gegen Putintseva hinten. Eigentlich mit dem Messer am Hals hat sie den Match noch gekehrt, hat 2 Matchball bei eigenem Aufschlag abgewürzt, Rebreak gemacht, durchgebracht und ja, ist vom 5-2 hinten ist sie zum 7-5 gekommen und in Halbfinale eingezogen. Ist crazy
gewesen. Ja, es sind einfach ein coole Match von der Rybakina, also zum Schauen. Also, ich habe sie jetzt in diesem Jahr schon ein paar Mal gesehen oder verfolgt, so in dem Sinn. Und ich weiss nicht, bei mir kommt es immer so über, so, entweder in dem ersten Satz fährt sie voll drüber über die Gegnerin so, und dann gehen sie sich wie so ausziehen oder kann es halt wie nicht halten, wie es halt oft so ist, manchmal nach guten Sätzen. Und nachher aber dann wieder voll da, dann im dritten Satz und so. Also ist wirklich auch für die Spannung und für die Dramaturgie und so, ihre Match wirklich das Highlight.
Muss ich selber auch sagen, ist es so. Bin auch Fan von ihr, gerade vom ganzen Trainingsprogramm. Und sie hat ja dann auch in Madrid noch ins Polster können sammeln für das zukünftige Turnier, das in Rom kommt. Kommen wir dann später noch dazu mit den Aussichten, was sie dort genau zu verteidigen hat und wie dort letztes Jahr ein spezielles Finale auch zu Ende gegangen ist. Also bleibt dran. Und wir haben noch andere News vom Frauentennis, auch jetzt, wo in Madrid passiert ist. Die Collins hat im Achtelfinal jetzt das erste Mal verloren seit 15 Spielen. Brutale Leistung.
Riesenstreak, ja.
Es gibt etwas Positives aus dem Achtelfinal-Einzug von ihr auch noch zu sagen. Und sie ist zwar die älteste Spielerin seit Serena Williams, wo überhaupt, also die hat seit 2015 das Williams geschafft, 15 Spiele in Serie gewinnt. Ja. Kann man, denke ich, nur den Hut ziehen und auch, wir haben es in der letzten Folge oder ein paar Folgen schon diskutiert, sie hat den Rücktritt schon verkündet. Ich glaube, sie genießt es einfach noch. Sie nimmt sich an mir recht in das Spiel mit. Es kann sympathisch sein. Es kann aber auch ein bisschen ja, provokativ überkommen. Wir haben es auch schon diskutiert. Speziell, wenn ihr mal ein Match von ihr schaut, schaut rein, sie pusht sich mega. Ja, es ist halt eine Einzelsportart. Musst überleben und musst dich durchkämpfen. Sie hat es gegen Sabalenka knapp nicht geschafft.
Sie hat auch mit äußeren Umständen müssen jetzt kämpfen können, glaube ich. Auch fällt mir so ein Ausschnitt von ihr ein. Von den Zuschauern. Ich weiß nicht, was genau das Thema war, aber es hat nachher einen Ausschnitt darüber gegeben, wie sie sich dann an einen Zuschauer oder Zuschauerin gewendet hat und gesagt hat, ja, komm mal an meine Stelle, mach es besser und show more respect oder zeig ein bisschen mehr Respekt. Mhm. Ja, zeigt auch ein bisschen, wie halt sehr extra, wie sagt man,
sie steht hinter sich, sie hat eine Meinung, ja. Finde ich auch gut. Muss ich sagen, in dem Moment ist es wahrscheinlich gerechtfertigt sein, wenn er irgendetwas Dummes zugerufen hat. Auch noch so eine ältere Spielerin, Viktoria Azarenka, die hat jetzt 200 Siege an Masters-Events, also quasi 2009, wo es die Events gibt. Sie hat gegen die deutsche Tatjana Maria gewonnen und sie ist übrigens die einzige Spielerin, die so viele Siege auf dieser Stufe hat. Gibt es keine andere. Zeigt auch, wie konstant sie ist und wie gut sie auch nach dem Mutterschaftsurlaub wieder zurückgekommen ist. Nimmt ja immer den Sohn regelmäßig mit auf Tour, ist auch schön zu sehen, spielt ein. Auch Tatjana Maria ist übrigens Mutter, die pusht ihre Tochter recht auf Instagram, sieht man Ami. Ja, schaut dort mal rein, wenn ihr euch dafür interessiert. Sonst hat es auch mega spannende Match gegeben bei den Frauen. Und auch der ein oder andere closer Match, wenn wir jetzt zu den Männern übergehen. Mich hat vor allem, wir haben am Anfang gesagt, die WTA-Tour hat die beste Werbung für sich selber gemacht.
Ja, hat das Männerturnier in Madrid wirklich ein bisschen in den Schatten gestellt, muss man so ein bisschen sagen. Also ist man relativ schnell mal ein bisschen nicht mehr so heiß Feuer und Flamme für das Turnier. Also die ersten paar Matches sind sehr gut gewesen. Also die erste Runde Matches haben mir sehr gut gefallen. Mir fällt zum Beispiel das Spiel, das ich verfolgt habe, zwischen einem Mute und einem Shang und so, wo auch ein recht langer Fight war. Hast
du lange müssen verfolgen.
Der Match ist fast 4 Stunden gegangen und ja, aber es war nicht geschuldet, oder eben wegen Verzögerung oder so, oder von unseren Umständen, sondern einfach, weil beide immer fehlerfrei gespielt haben und auch spektakuläres Tennis gespielt haben. Und ja, es war wirklich super gewesen. Auch bei 5-5 im entscheidenden Tiebreak, Mutten noch der Schläger aus der Hand fliegt und der Returner nachher so im Fuß dann so übergeinkt und so. Also, das war auch lustig gewesen. Oder bei 9-10 im letzten Teil noch eine Rätsel für eine Mutte. Ja, hat alles gegeben. Das Spiel so von der Dramaturgie und alles. Und ja,
hat keine Verlierer verdient. Es war bitter gewesen. Vor allem, es war nachts um 12 Uhr fertig gewesen.
Ja, und es war auch lustig gewesen, wieder das freue ich mich halt auch wieder, wenn Roland Garros und so, der Paris wieder kommt mit den französischen Fans im Hintergrund, wo dann die,
Hallo.
Genau, wo dann die eigenen Spieler dann pushen und so. Nein, ist wirklich, da habe ich wirklich gedacht, auch cooler Auftakt und so, aber ja.
Stark angefangen, stark nachgelaufen.
Genau, nachher ist es für meine Sachen ein bisschen dürftig gewesen. Oder wie hast du das Turnier jetzt so verfolgt in den letzten 2 Wochen? Oder kannst du so ein bisschen in einem Roundup sagen, was alles so gelaufen ist?
Eben, wie gesagt, stark angefangen, stark nachgelassen. Also nicht einmal vom Niveau her vielleicht, sondern einfach von den Match oder von den Paarungen, die es so gegeben hat, hat es mich so gedacht, das war jetzt nicht so das beste Turnier gewesen. Wir kommen jetzt gerade noch über die vielen Entscheidungen zurück, die nicht spielerisch stattgefunden haben, sondern böse Zungen behaupten, das ist Madrid Retirement Open 2024. Hat etwas, die Spieler sind sehr belastet, sie sind sehr verletzungsanfällig, weil sie eben so viel spielen, weil sie Druck haben zum Punkt verteidigen. Sie dürfen immer selber antreten, aber ja, auch zum Beispiel ein Sieger wie der Rublev, der im Finale den Felix geschlagen hat, hat nicht ohne Problem den Finale gezogen oder den Titel geholt, sondern hat am Anfang noch mit Fieber und Magen-Darm-Problemen zu kämpfen gehabt. Er hat gesagt, der Start sei fraglich gewesen, er hat aber sicher will antreten und hat das auch gemacht. Er hat gesagt, Props to the Doctors. Die haben ihn wirklich fit gemacht, dass er dann auch die Startrunde überstanden hat. Und ist das erste Mal, wo einer nach einer 4-Match-Niederlagenserie gerade das Masters gewinnt. Das hat es noch nie gegeben. Und er war ja voll im Loch gewesen. Und ich hätte es ihm nicht gegeben, dass es schafft. Aber man muss sagen, durch die Höhe ja in Madrid auch die Aufschläger im Vorteil oder die, die ein schnelles Spiel haben. Darum ist es vielleicht eben manchmal auch nicht so ein Turnier immer vom typischen Sandplatzspieler vom Spanier, wie einfach Ball anders und schneller abgumpet. Ähnlich wie ein Gstaad. Weil einfach der Stan zum Beispiel mag das auch nicht, habe ich gehört, weil er einfach weniger Zeit hat, um sich vorbereiten und der Ball halt höher und schneller im Schläger ist. Und das ist einfach für die einen Spieler halt nicht so cool. Vor allem nicht so, weil wenn man es mit Monte Carlo und Rom vergleicht, ist das Turnier so dazwischen. Da kommst du von Monte Carlo, gehst in die Höhe, wo glaube ich 700 Meter Unterschied hat und dann gehst du wieder fast auf Meeresspiegel auf Rom zurück, oder? Und also die sind beide zweistellig von den Höhenmeter. Schon ein Unterschied.
Ja, aber eigentlich auch ein bisschen spannend so von der Reihenfolge, von der Turnierplanungen so halt vielleicht auch ein Gedanke dahinter, oder dass man, klar, schlussendlich hat jedes Turnier seine eigenen Verhältnisse oder so, aber anstatt dass man zuerst irgendwie zu Madrid spielt und nachher dann wieder, sagen wir so, 2-3 Turniere auf Meereshöhe macht, wie man es jetzt vor 2 Wochen kam, in Barcelona oder zu Monte Carlo, ja, dass man jetzt wieder von der Höhe, sagen wir so, wieder zurück ans Meer gehen jetzt dann mit Rom, ja. Ja, aber es war sicher ein Finalpaar, das man sich anders vorgestellt hat. Ich meine eben, Felix, der hat von 6 von seinen Matches, hat eigentlich 3 sind aufgegeben oder Walkovers gewesen. Ja, zum Beispiel, also der Sinner, der natürlich wegen der Hüfte Walkover gegeben hat. Dann der
hat gegen Felix gar nicht antreten im Viertelfinal. Und der Alcaraz war auch angeschlagen gegen Rublev. Hat den ersten Satz noch gewonnen, nachher relativ deutlich verloren. Und übrigens, der Rublev hat einfach 13-0 gegen spanische Spieler auf Sand. How? Wie hat er das Spanisch-Schreck. Geschafft? Ja, wirklich jetzt. Ja. Hat er so ein powerfules Spiel, dass er einfach die so weg, dass sie gar nicht zu ihrem Spiel kommen. Weißt du, wo sie so into sind? Oder
aber ich muss jetzt fast sagen, jetzt Madrid, es war nicht das powerful Spiel vom Rublev, das man jetzt sonst immer kennt. Klar, immer noch viel gehitten und so, ja. Aber man hat auch auf das Mal ab und zu einen Stoppball gesehen oder irgendwie, ja, auch, dass man dann, wenn man mal die Position und die Chance hatte, für das Netz gehen oder vorne also im Halbfeld am Netz war und nach vorne geblieben ist, nicht wieder zurück an die Grundlinie geflüchtet ist, oder? Da hat sich sicher auch noch etwas gegeben. Wenn wir gerade bei den Aufgaben sind, auch ein Medvedev hat müssen aufgeben im ersten Satz gegen den Lehecka. Und der Lehecka ist dann später noch auf den Nadal getroffen im Turnier. Hat ihn dann auch besiegt und war somit der erste Spieler außerhalb der Top 20 gewesen, der ihn besiegt hat. Und das letzte Mal war es der Pablo Cuevas gewesen, 2016, der das geschafft hat.
Auch schon ein Zeitchen her.
Ja. Haben wir sonst noch so, von den sagen wir, grösseren Namen über das Turnier ein bisschen drüber schauen, haben wir den Zverev gehabt, der in der vierten Runde gegen den Gerundolo rausgeflogen ist. Ja, ein bisschen sang- und klanglos so vom Resultat her.
Überraschend auch.
Überraschend gewesen. Ja, auch ein Rüd in der vierten Runde gegen den Oje Aliassim, der natürlich weit gekommen ist, nachdem wir das gemerkt haben. Und dann noch der Tsitsipas, leider, ich als Fan muss ich sagen, in der zweiten Runde straight gegen Montero rausgeflogen. Ja, halt wahrscheinlich nicht auf das Verhältnis klar gekommen, oder? Und
Tsitsipas auch noch gebrochen.
Genau, ja. Ist auch bekannt wurde, dass sie ihre Beziehung beendet haben. Ja, aber Monteiro muss man auch sagen, in diesem Match auch einfach absolut gut aufgeschlagen. So, haben wir jetzt in seinem nächsten Spiel dann nicht mehr so gesehen? Oder
ja, hat schon noch gut mitgehabt. Gegen Lehecka halt einfach nicht in die Returns reinkommen. Aber wenn du siehst, wie weit das der gekommen ist, ja. Übrigens, der Lehetschka hat ja dann auch noch müssen, gegen Felix Auger-Aliassime aufgeben. Das war ein DP3-3. Genau. Also, eben, es hat sich gefühlt, alle, die mit dem WO noch weitergekommen sind oder so, haben dann auch noch von einer Aufgabe müssen. Ja. Hey, es war einfach ja, ein Retirement Open gewesen, schlussendlich. Und vielleicht. Die wir jetzt aufgezählt haben, das war Top 6 gewesen, unter anderem von der Setzliste. Und es ist noch nie passiert, dass in Madrid keiner von denen im Halbfinale war. Plus hat es Alcaraz ja noch verpasst, den Titel zum dritten Mal in Serie in Madrid zu holen. Ja,
ja, vielleicht auch so, wir haben es noch einen knappen Monat oder weniger bis Paris anfängt. Vielleicht wollen auch viele es gar nicht mehr riskieren, irgendwie gross, oder Verletzung noch schlimmer machen mit einem Grand Slam vor der Tür. Könnte vielleicht auch ein Grund sein. Klar, ist es Masters, darf man dann vielleicht dann, also spielen wir dann gleich weiter, so ist auch ein grosses Turnier, aber vielleicht hat es ja auch ein bisschen im Kopf stattgefunden, so Überlegungen. Was meinst du?
Ich glaube schon, ja. Und es sind, die Spieler sind vorsichtiger geworden. Der Sinner hat auch zum Beispiel jetzt gesagt, wo er gesagt hat, wegen der Hüfte, dass er rauszieht, er spielt French Open auch nur, wenn er 100% fit ist. Auch mit Aussicht wahrscheinlich auf, er muss Best of 5 spielen. Das heisst, er kommt nicht überall 3-0 durch. Und das ist natürlich mit dem Wissen, dass man nicht 100% fit ist, gehst du wahrscheinlich nicht in einen Match einfach. Und das ist, ja, Fitness, die mich überrascht hat. Und das Highlight vom Turnier für mich, ist der Nadal.
Genau.
Das war so schön zum Zuschauen.
Ja, wo er wieder zurückgekommen ist, hat er die erste Runde gegen einen Wildcard aus Amerika.
Der Blanche.
Der, den wir angesprochen haben, in der letzten Folge, der Ähnlichkeiten zum Shelton hat. ja, aber er hat schlussendlich gar keine Chance gehabt. Ist natürlich auch fragwürdig, oder? Hat er die Wildcard so verdient in dem Sinn? So? Ist es etwas wert gewesen, weil das Spiel ja, ist jetzt knapp über eine Stunde gegangen, aber es wäre auch unter einer Stunde gewesen, ohne die Ritual von Nadal. Also, ja, ich weiß auch nicht, gibt es da nicht ein bisschen, ja, wäre die jetzt nicht ein bisschen besser zu verteilen gewesen, oder?
Doch, absolut. Es war in Madrid ja so gewesen, ein Amerikaner wie so ein Wildcard in Madrid, das haben wir in der letzten Folge behandelt, das ist wegen der Abmachung zwischen den einen Masters, die hier mitspielen, darum hat dann Zhang aus China, der in Shanghai ein Turnier gibt, eine Wildcard bekommen. Genau so, darum hat auch ein Blanche eine bekommen, aber hey, es gibt Diskussionen, weißt, es gibt Spieler, die knapp kämpfen sich so knapp an Top 100 an und könnten halt nicht in ein Masters rein, auch über Quali manchmal nicht, bräuchten einfach einmal die Chance, um das zu nutzen. Und ich habe einfach keine Chance über den Blanche, der, glaube ich, nicht einmal in der Top 1000 klassiert ist. Klar, ist erst 16, ja noch Zeit. Kommt und eine Wildcard über und geht wirklich. Ich habe das Gefühl, der Nadal hat einfach zurückgespielt und gewartet, bis der Fehler kommt. Es hat voll geklappt. Also, weißt du, hat all mit seiner Erfahrung, mit seiner Aura, die er überbringt, hat er ihn einfach in den Boden gespielt. Und das ist ja auch, glaube okay. Aber du hast jetzt in keinem Moment das Gefühl gehabt, er gewinnt das Game. Also wirklich nicht ansatzweise. Und das war schon ein bisschen enttäuschend gewesen, muss ich sagen, ist einer der schlechtesten Match vom Turnier gewesen denn. Also ich konnte dann nicht einschätzen, weißt, ist der Nadal jetzt einfach wieder noch gut im Turnier oder was ist denn und so. Aber ich habe am Anfang gesagt, also vielleicht noch schnell, der Nadal ist mit 17 das erste Mal in Madrid angetreten, da haben wir das Jahr 2003 geschrieben. 4 Jahre später ist dann der Blanche zur Welt gekommen. Ja. Das einfach auch zum Altersunterschied noch. Es hat, glaube ich, gar noch nie so einen grossen Altersunterschied gegeben an einem Masters- oder ATP-Match. Von dem her, ja, aber nachher gegen Diemen, das so, wir haben den Match zusammen geschaut, das war so nice gewesen, wie er den, ich hätte es nie gedacht, dass er den Alex de Minaur so wegputzt in Madrid. Und
gerade nachdem er eigentlich Barcelona eigentlich, ja, gegen ihn verloren hat und so, ist eigentlich auch so der erste Härtetest gewesen, so im Turnier von ihm, für ihn, so nach, eben nachdem er die erste Runde so, sage ich, relativ easy war.
Ja, das war dann das spanische Highlight gewesen, würde ich auch sagen. Dass er dann ja bis in Viertelfinale gegen Lehetschka gekommen ist. Dort einfach an einem starken Aufschläger und gut aufspielenden Spieler gescheitert ist, was man, glaube ich, darf in so einem Moment. Und es stimmt aber positiv für Rom, wo er jetzt dann spielt, und auch Roland Garros, wo er nachher antritt. Dort hat Best of 5 wieder. Fraglich dann, wie er es macht. Darf natürlich auch nicht gerade wahrscheinlich die erste und zweite Runde über 5 Sets spielen. Mal schauen. Dann, ja, der andere Spanier Alcaraz hat nur schon gegen Struff mega gestruggelt. Ist wirklich, der wandert vom einen Highlight zum anderen. Hat jetzt zwar noch ein Jahr Rang verloren, halt, wenn er hat eine Finalsverteidiger gehabt, wenn er letztes Jahr als Lucky Loser reingekommen ist. Aber das, für mich ist er der Struff ist der positivste Spieler auf der Tour.
Also
der
jetzt in der ersten Woche so, oder meinst du
positive allgemein. Einstellung allgemein? Der hat so einen geilen Coach im Fall. Das ist so cool, wenn du wieder mal das grösste Turnier schaust, wie der ihn die ganze Zeit pusht und positiv. Und weißt, hat voll eigentlich einen recht schlimmen Fehler gemacht. Und das ist dann, glaube ich, zum Matchball für Alcaraz gewesen, bei 6-4. Und weißt, er noch einmal aufgeschlagen und so raus den Fuß gezeigt zum Trainer. Und der Trainer zurück, so come on. Und weißt, einfach so voll positiv. Und während der andere siehst, wo du fast Schläger verhackt denen und so, ist er einfach so, der ist mental so gut eingestellt. Das ist brutal. Und ich glaube, der kann in Roland Garros weit kommen, der kann in Rom gut weit kommen. Ist ein gefährlicher Gegner dann in der zweiten Runde, wo wir in der Aussicht auf Rom noch dazu kommen. Ja, ist dann aber leider halt wieder am Alcaraz gescheitert, letztes Jahr im Finale, da Jahr ein bisschen vorher. Und ja, hey, einfach, ich glaube, der kommt. Können wir positiv sehen. Übrigens noch schnell wegen Nadal, der hat ja noch so eine Diskussion gehabt mit dem Murphy gegen Demon, wo er eine Challenge hat wollen und dann hat er es nicht geschafft, die Challenge zu nehmen. Wir sehen doch kurz den Ausschnitt, was denn das für eine Diskussion war, wie er halt Anzeichen darauf gemacht hat, dass er die Challenge nehmen wollte, aber er hat sie nicht bekommen, wenn er es nicht gesagt hat und ist dann recht unzufrieden gewesen. Hören wir schnell rein.
Yeah, I didn't see you making any challenge though. I did not see you making any challenge. I just saw you stopping.
I had the ball.
Yeah, but you didn't do anything.
What the challenge?
To use the system.
Si yo paro, significa que te desafío. Pero vos me lo tenés que decir, le dice Frank Murphy.
If I stop, I mark the ball, that doesn't mean challenge.
No, you have to challenge Rafa.
If I stop, I mark the ball, that doesn't mean that I want to keep playing, no? That's what you understand.
Rafael, what you need to do is challenge quickly. I saw you stopping.
What?
I saw you stopping.
Okay, but if you saw me stopping...
Si vos me viste pararlo, significa, dice Rafa, que yo te pido el desafío.
Call the supervisor, please.
But Rafa, this is
Opa.
I know it's your decision, but we have to keep playing.
Sé que tu decisión,
okay,
pero es una mala decisión, le dice.
No, come on, Rafa. We have to keep going.
It's your fault, if I stop and I mark the ball, it's your fault that you say that I want to keep playing. Not that did you understand it?
Yeah, but I saw everything. I just didn't see you challenging. I need you to do something.
One second. I stop. I do like this.
Yo paro. Te marco. Significa que paro de jugar, que te desafío, le dice Rafa.
That's normal.
Worst impossible for you, the interpretation.
Ja, recht abgegangen zwischen den beiden, kennt man eigentlich gar nicht. Vom Nadal so, oder? Also ich habe jetzt nicht so in Erinnerung gehabt.
Jetzt müssen wir nachholen von den letzten Jahren.
Genau,
vielleicht.
Nach der langen Pause und der ganzen Frust raus. Nein, Spass beiseite. Ja, intensive und interessante Diskussion gewesen. Aber ja, schlussendlich muss man auch ein bisschen fair bleiben und sagen, dass eigentlich der Murphy, also der Schulschiedsrichter, eine Situation eigentlich alles richtig gemacht hat. Sie werden ja amigs, bevor das Spiel losgeht, am Netz noch richtig darauf aufmerksam gemacht, dass sie sollen laut und clear Challenge sagen, also laut und klar und nicht ja, so, wie sagen wir dem im Juristendeutsch, so, das haben wir immer so konkludent, also so stillschweigend so eine Challenge fordern. So. Von dem her, ja, ist sicher interessant gewesen, auch der Rafa wieder von dieser Seite her aus zu sehen.
Hätten der auch nur kurz zur Weiss gebracht im Vergleich zu einem anderen Spanier, Garbaez Baena, wo es nicht so toll gefunden hat, geht auf Tennis TV das schauen, wenn es euch interessiert. Der Publik hat so ein bisschen, nicht anschissmässig, hat wirklich keine andere Variante gehabt, aber es hat so lässig stehen geblieben und hat in der Vorwärtsbewegung so einen Tweener, also einfach durch die Beine halt den Ball zurückgespielt und dann ist er noch gerade so auf die Linie und der Garbaez Baena hat dann seinen Slice recht weit rausgehauen. Hat er einen respektlos gefunden anscheinend vom Publik und hat nachher gemeint, er muss seinen ersten und zweiten Aufschlag mit einem Doppelfehler abschließen, wo er auf die Grundlinie haut, absichtlich, dass er den Publik abschießen kann.
Ich glaube, er hat schon beim ersten Surf oder
ja,
Aufschlag checkt, dass es beiden extra war.
Ja, das Publikum konnte nur lachen. Ja, wie soll man sagen? Mega arme Aktion vom Garbaez.
Hätte ich mir nicht gegeben, weil er ist mir eigentlich auch relativ positiv in dem Sinn aufgefallen, letzten Turnier. Nein, jetzt wirklich.
Ja,
ich meine, ist in Marrakesch ist er weit gekommen,
ja,
in Barcelona anständig gespielt. So, und dann halt wieder voll Nerven verloren. Aber ja, vielleicht auch schwierig gegen einen Bubli. Ich meine, ich habe jetzt das ganze Spiel gesehen, wir wissen nicht, was noch sonst noch genau passiert ist.
Ja, das stimmt. Vielleicht sind noch andere Mächte im Spiel gewesen, wie der Medvedev ja behauptet. ob die Illuminati im Spiel sind. Haben wir noch eine lustige Diskussion mit dem Stuhlschiedsrichter wieder, wo man noch reinblendet. Es ist darum gegangen, im ersten Satz hat er ein 0-40 knapp gewirkt bei 5-6 gegen Sebastian Korda. Und hat es dann aber gleich nicht durchgebracht, hat den ersten Satz abgegeben, hat sich aufgeregt, dass er gesagt, wenn das scheiß Dach endlich geschlossen wird, weil es hat tröpfelt, es war nass gewesen. Und der Stuhlschiedsrichter hat gesagt, es ist nicht meine Entscheidung, es ist die Entscheidung. Er hat immer gesagt, they decide, und dann, who are they? Und hörst du kurz rein, was er gemeint hat, so ein Roundup noch und zur Abrundung vom Turnier in Madrid.
They take the decision based on the weather.
Illuminati? Like Illuminati?
That's, no one knows what's going to happen, that it's an outdoor event.
Ja, das ist das zweite Mal in Folge, wo der Medvedev mit Diskussion im Stuhlschiedsrichter als Gast bei uns ist im Podcast. Mal schauen, vielleicht ist er in der nächsten Folge wieder zu Gast oder wieder zum Tourgast bei uns. Wir werden es sehen.
Hat dann übrigens Partino gedreht gegen Sebastian Korda und möchten wir sonst gerade mit ihm den Wechsel vom Einzel ins Doppel. Da gibt es eine neue Doppelregel von der ATP. Und zwar gibt es mehr Startplätze über das Einzelranking. Das heisst, es hat eine höchst umstrittene Regeländerung gegeben, weil durch das die reinen Doppelspieler eigentlich viel weniger Chancen haben zum Startplatz, auch wo finanzielle Absicherung gibt an den Masters, zu bekommen. Es wird übrigens, ist jetzt in Madrid ein Test gemacht worden, wird in Rom auch wieder so weitergeführt, und es ist noch unklar, über welcher Zeitraum jetzt es länger getestet wird, aber fest steht, die ATP will mehr Einzelspieler in ihr Doppelfeld locken. Und hat dann auch jetzt mit dem Korda und dem Thompson jemanden gehabt, der das in Anspruch genommen hat. Und die haben straight gerade das Turnier gewonnen. Also auch nicht ganz schlecht. Ja. Aber man sieht, dass es gibt eine gewisse Erfrischung in den ganzen Doppelzirkus, den ich sonst recht langweilig finde zum Schauen. Zum Teil, wenn so reine Doppelpaarungen aufeinandertreffen, einfach wie gefühlt, wenn bei Sand vielleicht nicht einmal so, aber bei schnelleren Belägen dann einfach ein Aufschlag und wenn dann nicht ein guter Return kommt, ja, dann ist halt recht schnell der am Netz, wo den Punkt fertig macht. Also viele Schläge sind wir dort damit nicht.
Aber meistens sind immer die gleichen, die sich in dem Sinne durchsetzen oder am Schluss in den Finals stehen, oder?
Ja, ist halt so. Hey, wir schauen jetzt mal, wie das weitergeht. Ich verstehe natürlich, wenn du ein reiner Doppelspieler bist, ist es schwierig, wenn dann die Hälfte vom Feld einfach aus dem Einzelranking dürfen reinkommen. Ist ja die Frage, jetzt, was Korda weiss, der hat jetzt bis im Final noch halt müssen oder dürfen in Madrid bleiben und nicht in Rom können vorbereiten. Das war im Einzel schon draus. Ich weiss jetzt nicht, ob ich lieber würde als Einzelspieler auf Rom vorbereiten. Es hat auch lustige Doppel gegeben, wo der Medvedev noch mitgespielt hat und so. Ja, genau. Gehen wir kurz noch von der Profistufe zu einer tieferen Profistufe. Es hat ein mega starkes Challenger-Feld in Cagliari und in Frankreich, wo der Stena gespielt hat. Hat dort die erste Runde gegen Ramos Vinolas, so ein Roundup. Head-to-Head von 19-0 gehabt. Ich habe auf eine Umfrage gemacht, auf Tennis Schweiz, so ja, wird es wieder schaffen. 64 Leute haben gemeint, er schafft es, das 10-0 das Stängeli zu machen. Und einfach 0 haben gesagt, er schafft es nicht. Und wir haben alle falsch gehabt. Ist er auch recht gebrochen gewesen nach dem Match, das Stan, als er verloren hat, den 3 Sätze. Er ist mega gut zurückgekommen, hat Matchball abgewirrt und so. Und dann hat er es halt gleich nicht geschafft. Er hat dann am nächsten Tag etwas gepostet, was eigentlich positiv stimmt, dass er weitermacht, finde ich. Er hat geschrieben, when you feel like quitting, think about why you started. Also ein bisschen Death-Quotes rausgehauen. Und
mit dem Philosophieren gewesen, wie jetzt genau. Griechenland. Also, langer Zeit.
Ja, sorgt leider auf dem Platz ein bisschen weniger für Furore als neben dem Platz.
Meinst du, oder?
Ja, das gehört mit dem, so, dem Ballman-Projekt.
Ja, genau, ist ja
Krypto. Wegen seinem Krypto-Projekt.
Genau, ja, das ist ja so, eben, dass man eigentlich wie so das normale Modell mit den Kryptowährungen macht man dann wie so mit so virtuellen Tennisspielern, die dann an Wert gewinnen und so. Und auch dort, ja, haben sich viele Gläubiger oder viele, die das sich dort eingekauft haben, ja, haben sich viel erhofft, auch mit den Zusicherungen, die von der Firma und unter anderem auch von Stan.
Wo es einfach beworben hat, ja, wo er auch Krypto-Geld bekommen hat.
Ja. Und ja, jetzt auch gegen ihn, ja, so ein bisschen. Ja, man gegen ihn irgendwie probiert hat, ja, wieder etwas rauszuholen oder ja, halt einfach wieder, ja, sein Name halt in so Sachen kursiert ist, wo es halt so, ja, ja, vielleicht jetzt eine so gute Story neben dem Platz so gewesen ist.
Ja. Wäre schön, wenn er es wieder mal auf den Platz schafft, eine gute Story zu machen. Ist doch schon, glaube ich, jetzt 2-8 in der Bilanz dieses Jahr. Ja. Wir haben noch eine ITF Story of the Week, wo wir gehört haben. Und Dennis kann manchmal schon wirklich verrückt sein.
Genau, es handelt sich nämlich um einen Spieler, einen 22-jährigen Portugies, der Pedro Araújo. Ich weiß nicht, ob man es richtig so ausspricht.
Aber sorry, wenn nicht.
Genau. Der ist auf Monastir für 2 Wochen ans ITF-Turnier gereist, mit all seinem Gepäck und seinen Rackets drinnen und seine Outfits und alles, wie das halt üblich ist für Tennisspieler, ist dann angereist und der Koffer ist verloren gegangen.
Nicht mehr auftaucht.
Nicht mehr auftaucht und hat eigentlich dann alles müssen neu holen. Oder hat dann einen anderen Schläger vor allem hat er dann müssen spielen. Ist es die gleiche Marke
und schwerer, gell?
Gleiche Marke, aber verschiedenes Modell, älter und vor allem auch schwerer, oder? Ich meine, das Gewicht macht nämlich extrem viel aus im Gefühl, wie man durch den Ball steht.
Das stimmt. Und jetzt kann man meinen, das ist zweimal die erste Runde rausgefallen, oder?
Genau. Aber Resultat, erste Final, erste Titel auf der Single, auf der Einzelstufe und fast 100 Ränge aufgestiegen im Ranking. Musst du auch mal zuerst schaffen, eine spezielle
Geschichte. Gute Woche. Vielleicht, wenn man ohne Druck und ohne Erwartungen reingeht, ist manchmal fast besser.
Ja, aber eben, ich meine, da fühlst du dich halt komplett anders. Yeah, so. Also, yeah, klar, ohne Erwartung, ohne Druck, aber das sind ja komplett andere Umstände. Meinst du, wirst du jetzt das Zeug so behalten oder wirst du hoffen, dass der Koffer wieder vorkommt?
Nein, ich glaube, der braucht schon wieder Konstanz und dass er das Zeug wieder bekommt. Ich glaube, wir könnten auch mal ein bisschen verfolgen. Der arbeitet ja mit dem Joao Sousa, seinem Ex-Coach, zusammen. Mit dem Frederico Marquez. Und mal schauen, was dort noch kommt. Vielleicht spielt er dann noch besser. Ist ja noch jung. Kann noch raufkommen. Genau. Hey, übrigens, wer mir auch aufgefallen ist, die hat in Bellinzona zuerst gespielt. Ist eine Französin, eine 20-Jährige. Und hat nachher noch in Chiasso mega sich durchgespielt. Und jetzt auf WTA Challenger 125 Punktstufe hat sie einfach das Turnier gewonnen nach Satz- und Break-Rückstand, ist noch voll zurückgekommen. Die Rede ist von der Louise Boisson und ich bin gespannt, was da kommt, weil wir haben eine ähnliche Geschichte von einem Jahr erlebt mit der Mira Andreeva, die jetzt in der Top 50 ist, die auch in Bellinzona und in Chiasso sehr weit gekommen ist, ich glaube, beide Turnier gewonnen hat und ja, dann auch immer so weit hochgekommen ist. Also, ich bin immer gespannt, die Spielerin verfolge ich mal ein bisschen. Also, weißt du, mal schauen. Jetzt kann man sagen, in der 10. Folge Louise Boisson auf Mitte 2024 mal schauen, wo sie Ende Jahr steht. Gespannt, können wir einen Vergleich machen. Ist mir einfach aufgefallen, ist noch cool gewesen.
Ja, von der Abrundung von der Gegenwart können wir jetzt endlich auch mal in die Zukunft wieder schauen. Das nächste, das dritte und das letzte 1000er Turnier auf dem Sandplatz steht das Masters in Rom. Als Austragungsort denkt das Foro Italico. Ganz schöne Anlage, habe ich auch schon gesehen.
Richtig, ja.
Ich sehe auch in der Mitte jetzt so einen Platz, der ist eigentlich wie so umrandet von so einem Rasen und so kleinen Weg und der geht dann wie in den Boden rein. So.
Das sieht mega cool aus. Ist gerade neben dem Fluss.
Genau, und allgemein, es handelt sich dabei eigentlich um einen Sportkomplex, wo abgesehen vom Tennis auch weitere viele grosse Veranstaltungen betrieben werden im Sport, wie zum Beispiel die Olympischen Spiele von 1960 in Rom oder die Fußball-WM 1990, die dort veranstaltet worden ist. Und der Center Court befindet sich im Stadio del Tennis di Roma. Das ist die erste Auflage vom Tennis Masters, von 1930 stattgefunden hat. Und ja, zählt somit zu den ältesten Tennisturnieren,
die
es gibt. Ist alles voraus. Also Voraussetzungen sind eigentlich gegeben, dass dort uns super Tennis erwartet, oder?
Ja, ich würde sagen, wir haben 2 gute Titelverteidiger und Titelverteidigerin. Also der Medvedev unter anderem bei den Männern, wer hat das gedacht, dass der mal mit einem Masters Titelverteidiger auf Sand ist?
Auf Sand, ja.
Ja. Und dann, wie schon am Anfang hat, die Trybakina, die ein spezielles Finale gewonnen hat, wie sie hat gegen die Ukrainerin Kalinina gespielt und die hätte müssen noch Satz und 1-0 Rückstand im zweiten Satz leider aufgeben. Ist auch recht gebrochen gewesen. Trybakina übrigens, wenn wir den Felix so best haben, dann hat er nichts dafür eigentlich. Best kann man nicht sagen. Aber die hat das Turnier auch mit 2 WOs und oder mit einem WO und 2 Retires gewonnen übrigens. Also auch nur 3 Match. Also
kann man ja ab und zu davon profitieren. Aber gut, hast du es gesagt mit den WOs, es werden auch an diesem Turnier werden wieder ein paar fehlen. Du hast schon angesprochen, der Alcaraz, wo der Arm nach der Niederlage
in Madrid wieder gespürt hat.
Diaz Acosta, einer, der ein bisschen im Kommen war in letzter Zeit, so, aber auch dort angeschlagen wieder ist. Ein Arthur Gasso, wo wir auch schon Anspruch haben, wie von dem
Knöchel umknicken hat. Ja.
Und ganz grosse Abwesen, natürlich auch grosse Wehmutstrophe für alle Italienerinnen und Italiener. Der Sinner mit den Hüften und ja, auch bei den Frauen grosse Abwesenheit mit der Pegula und der Pliskova. Und ja, bei der Pegula scheint es doch ein bisschen ernster zu sein.
Ja, hat in Madrid noch gesagt, Vorsichtsmaßnahmen und jetzt Rom auch nicht am Spielen. Sinner hat auch geheißen, zuerst Rom ist nicht in Gefahr, hat er mit den Doktoren wieder geredet und dann hat es geheißen, bitte lieber nicht. Und dann hat er eben gesagt, ja, Roland Garros spiele ich ja nur, wenn ja, es auch safe ist. Ja, Andy Murray ist auch noch nicht fit. Laszlo Csiri hat auch rausgezogen und mittlerweile auch der Lehecka, der nicht bereit ist für das Turnier. Also mega viele Absagen, die glaube ich auch wehtun, die dann anderen Spielern wie Wawrinka als Alternative bietet, sozusagen, um ins Hauptfeld zu kommen und nicht Quali muss spielen. Spielt jetzt gegen einen Qualifikant und hat dort von letztem Jahr eine zweite Runde zu verteidigen, ist gegen Grigor Dimitrov rausgefallen, nachdem er den hat einen Belarus geschlagen gehabt, der Iwaschka, Ilya Iwaschka ist das gewesen. Und würde in der zweiten Runde nach dem Qualifikant auf Felix Auger-Aliassime treffen, kein einfacher Gegner.
Aber wieder herzlos, ja.
Ja, nachher wird es aber ein bisschen einfacher aussehen. Schauen wir mal das Draw rein, wir posten es auf Tennis Schweiz, verbunden mit dem Podcast dann. Wildcard bekommt jetzt dort nicht nur andere Länder, sondern die Italiener. Und zwar wird die so aufteilt dort, kann man sagen, ganz fair. Und zwar einfach die, die als nächstes im Ranking kommen, die nicht fürs Hauptfeld qualifiziert sind. Das heisst eigentlich die Nähe und umeinander Top 100 und ein bisschen schlechter. Unter anderem mega cool mit dem Matteo Berrettini, der jetzt 3 Jahre nicht mehr gespielt hat, und dem Fabio Fognini. Also vielleicht nicht gerade Titelanwärter, wäre mit dem Sinner natürlich realistischer gewesen, dass seit den 70er Jahren ist es her, wo der letzte Italiener gewonnen hat, dass dort noch einer gekommen wäre. Fabio Fognini, ja, mal schauen, gibt sicher. Heiße Stimmung dort. Kyrgios ist ja noch nicht dabei, das heisst, es werden in Rom keine Stühle mehr umeinander gerührt.
Ja, aber du weißt jetzt, es kommt wieder die obligate Frage, die wir uns in letzter Zeit immer vor wieder vor Turnier stellen, vor grossen Turnieren. Was denkst du, wer gewinnt in Rom?
Ich traue nicht mehr zu sagen, der Zverev kommt weit, weil.
Ja.
Das habe ich schon
gesagt. Schwierige Zeit, ja.
Du hast einen Spieler erwähnt, der mich ganz spannend gedunkt hat, und zwar mit dem Navone, der jetzt einfach in der Top 35 ist. Sprich, sogar im Fall der French Open, der unter den besten 32 gesetzt ist, wenn es ganz gut kommt. Und ich glaube, der kann dort etwas reissen. Jetzt in Cagliari letzte Woche ein Challenger gewonnen, der Finale gegen Musetti. Ich gebe dem Dark Horse, nicht den Titel, aber das Dark Horse, also doch 3, 4, 5 Runden übersteht. Also 3, 4 Siege kann machen. Und würde sonst behaupten, der Novak Djokovic hat hier trainiert und wird in Rom seine Chance nutzen, dass nicht alle mitspielen.
Das ist sehr, sehr gut möglich. Nochmal schon wegen dem Navone, so, natürlich für mich persönlich auch eine kleine Genugtuung, oder? Zu den haarsträubenden Aussagen da. Aber einer, den wir eigentlich schon seit ein paar Folgen immer wieder auf dem Radar hatten, sei es auch von der Südamerika-Tour.
Genau,
und
er
so.
Mit
und
dem
jetzt,
Stern und
jetzt gesetzt in Rom, wirklich.
Mega schnell
super, ja, mega schnell. Ja, hoffentlich kann er es konservieren. Ja, sonst ist es sehr schwer zu sagen in Rom. Ich wäre jetzt auch mit Djokovic gegangen oder wegen der grossen Abwesenheitsliste. Wer weiß, ein Holger Rune.
Ja, was traust du ihm zu? Das wollte ich auch noch fragen.
Ein Holger Rune, dem traue ich auch etwas zu. Halt, ja, ich habe immer das Gefühl, er ist ein bisschen ein Spieler, der gerne er performt besser in einem Turnier und er weiß, dass er dort schon gute Resultate hat. Ich hatte er letztes Jahr hat den Djokovic dort geschlagen. Ja. Aber er kommt jetzt auch aus einer etwas schwereren Phase. Darum ja, wird es auch das spannend sein, zum Abwarten, wie das rauskommt.
Ich habe das Gefühl, er ist manchmal recht unruhig, wenn auch das Publikum für ihn anfeiert. Also weißt du, das sind das gleich Stress, die Lautstärke. Er würde gerne spielen. Und er kann nicht, weil es noch laut ist und so. Weißt du, let's go, Holger und so. Und er nervt sich dann darüber, dass noch jemand reinschreit. Und das finde ich so, er kommt dann zu fest ins Negative rein. Und ich glaube, es stresst ihn mega. Und er ist. Ich glaube, mental einfach noch nicht so weit wie andere Spieler, würde ich jetzt mal einfach so böse behaupten.
Genau, also Für die Männer gehe ich mit Djokovic oder mit Navone, fingers crossed.
Also Navone nicht gerade im Finale, oder?
Ja, wer weiß. Nein. Nein, ich weiß auch das Feld und also die Auslosung komplett von ihm, weiß ich auch nicht genau, wie und wer. Also nein, aber ich denke, der Djokovic wird sich das krallen. Und bei den Frauen wird sicher auch interessant. Gibt es vielleicht wieder eine neue Auflage von Swiatek gegen Sabalenka?
Meinst du? Das war übrigens in Madrid das erste Mal gewesen, was es ein Rematch vom Vorjahr gegeben hat.
Genau. Dass es jetzt Kalinina Rybakina wie im Vorjahr in Rom wird, wage ich jetzt mal zu bezweifeln. Aber ich gebe auch der Rybakina Credits, dass sie sicher wieder ein Halbfinale erreichen kann. Wir werden es sehen. Aber
und Schabeur auch gespannt. Ich glaube, die kommt langsam wieder so ein bisschen, hat wieder ein bisschen Selbstvertrauen, ist zufrieden. Raducanu weiß ich gar nicht. Wahrscheinlich keine Wildcard bekommen, das heisst auch nicht dabei. In der Quali ist Viktoria Golubic heute Abend noch im Einsatz. Wenn man es hochladet, wahrscheinlich im Einsatz gewesen. Wir wissen jetzt gerade noch nicht, wie es aussieht dort. Hat jetzt auch lange Pause gehabt. Das letzte Mal in Hua Hin in Thailand ist es, glaube ich, gespielt. Und auf Hardcore gewesen noch. Ich weiß gar nicht, wie sie zu Weg ist. Sie hat trainiert in Biel auf Sand. Mal schauen. Ja. Gehen wir noch zu den anderen Schweizerinnen, zum Rom hier verloren. Jill Teichmann hat ihn am anderen Ort in Italien. Das zweite Mal hat sie am Turnier in Santa Margherita di Pula teilgenommen und ist sie letztes Mal im Halbfinale erst gescheitert und hat dann Revanche genommen im Finale gegen die gleiche Gegnerin, wie sie im Halbfinale rausgefallen ist. Und den ersten Titel am zweiten Turnier geholt seit der langen, mehrmonatigen Verletzungspause, wo doch sehr positiv stimmt dann für die Quali, wo sie noch an einem W75-Turnier spielt nächste Woche. Mal schauen, ob sie dort gut reinkommt. Und dann für die Quali an der French Open. Also, die hat was vor und wer weiß, vielleicht kann sie jetzt mal mit dem nicht immer, ja, es ist mal Top 21 gewesen und bla bla bla, sondern dass sie einfach von hinten anfangen und das Feld wieder aufrollen will. Ich glaube, spielen kann sie, das wissen wir alle. Und ja, sind da gespannt, wie ihr das Comeback weiter verläuft. Wir haben einen anderen Comeback-Plan. Kannst du da uns mehr erzählen? Der Stricker hat ja jetzt länger mal gesagt, ja, ich fange vielleicht im März an, ich fange vielleicht später ein bisschen an und jetzt haben wir Gewissheit, die French Open kommen zu früh. Aber er darf, wenn er jetzt länger dann ab dem 1. Juni ausfällt, dass ein halbes Jahr, dürfen wir von einer Protected Ranking profitieren. Und dementsprechend kommt er dann auf Rasen auch zurück. Also es sind gute Mut, dass es ab Juni wieder losgeht. Freuen wir uns?
Ja, natürlich extrem. Wenn wir gerade wissen, was er auf Rasen kann zeigen kann, haben wir letztes Jahr so super gesehen. Er war bei der Rasen-Challenger-Turnier in Surbiton und Nottingham, also beides in Großbritannien, wieder angreifen. Und sicher gut, dass er wieder Matchpraxis reinkommt, hoffe es. Weil es erwartet ihn jetzt noch einiges denn die nächsten paar Monate, gerade wenn man dann auf die US Open anschaut, wo er sehr viele Punkte verteidigt hat, die ihn halt vorgebracht haben. Und aber nein, ich bin guten Mutes. Ich denke, es war sicher auch gescheit von ihm. Hätte sich jetzt die Zeit so genommen, anstatt zu überhastet irgendwie eine Rückkehr zu machen und dann, ja, noch mehr sich zu verletzen oder weiß nicht was. Ich glaube,
er kann gut
auf seinen Körper achten und ich glaube, es wird sicher interessant sein zum Schauen. Ja.
Gespannt dann auch, wer jetzt er nicht an der French Open, aber andere Schweizerinnen und Schweizer, die dann antreten, weil momentan ist es ein bisschen spärlich mit der Teilnahme an WTA und ATP-Turnier. Ist es dann eigentlich der Einzige, wo man dann noch darf? Reinkommen, wo immer knapp reinkommt auch. Wenn er jetzt nicht liefert, ist das Ranking dann auch vorbei. Dann muss er auch den Challenger wieder angreifen und halt nicht in der ersten Runde rausfallen. Jemand, der mir sehr Spass macht, auch zum Zuschauen, ist Celine Neff, schon am Billie Jean King Cup und jetzt auch in Saint-Malo, ist an der Küste von Frankreich. Hat sie es bis ins Halbfinale geschafft, hat dann dort ein bisschen, hat zuerst gute französische Nummer 1 vom Turnier geschlagen gehabt, bevor sie dann an einer anderen Französin, die im Finale gekommen ist, gescheitert ist. Hat, glaube ich, auch nicht mehr so mögen, speziell angeschlagen gewesen noch. Aber die kommt auch was und ich glaube, die kann auch in der Quali dann weit kommen. Und Leandro Riedi wird sicher auch Quali spielen. Ist jetzt ein bisschen bitter gewesen, er wäre Alternate gewesen in Madrid in der Quali. Hat dann aber wegen einem Magen-Darm-Problem nicht können antreten. Jetzt in Rom hat er sich gar nicht eingeschrieben, wie er das Challenger in Prag spielt. Hat er wahrscheinlich sogar auch ein Alternate bekommen, nachdem so viele rausgerutscht sind. Das ist immer der Vorteil, wenn die von der Quali dann ins Hauptfeld kommen, wie sie dort rausziehen, rutschen ja mega viele Qualifikanten Alternates nachher. Und das zieht sich dann wie so durchs Band. Aber mega positiv, sonst im Fall noch von der Challenger Tour haben sich jetzt vier Schweizer gerade heute für die Main Draws von Turnier in Österreich, Prag und auch in Asien, der Remy Bertola, qualifiziert. So wie eben in Österreich der Jerome Kim und der Jakob Paul und Damian Wenger haben auch anderen Challenger Turnier auch noch Quali geschafft. Also ich glaube, wir haben ein bisschen was zu berichten auf Tennis Schweiz von den Challenger Turnier diese Woche, wenn sie ein bisschen drinnen bleiben. Und wir werden auch den Podcast dort verlinken. Und wir sind dankbar, wenn ihr das so hört oder wenn ihr auch über Tennis Schweiz auf uns gekommen seid und wenn ihr das verfolgt. Genau, wir sind hier mit am Ende der Folge angekommen und sind gespannt auf die nächsten Folgen mit euch.
Die nächsten 10.
Auf die nächsten 10, genau. Und dann immer weiter und immer weiter. Und ja, bleibt dran. Ich hoffe, ihr seid gut in die Interclub-Saison gestartet. Das Wetter hat euch nicht zu fest im Stich gelassen. Und wir hoffen, dass wir gleich wieder auf den Platz kommen. Und dann sehen wir uns in 2 Wochen wieder, wenn es wieder heisst Sip and Charge.
Dein Tennis-Podcast.